Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören heute von Walter Mosimann den ersten Teil seines Predigtthemas »Der edle Ölbaum und seine Zweige«. Vorher jedoch hören Sie von Conno Malgo eine Schriftlesung. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Zur anschließenden Botschaft unserem Bruder Walter Mosimann, der edle Ölbaum und seine Zweige, möchte ich Ihnen eine Schriftlesung weitergeben. Es ist eine längere Schriftlesung als sonst. Ich lese aus Römer 11, Römer 11, 1 bis und mit 27. Römer 11, Vers 1 bis und mit 27. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht? Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Rückenbeuge allezeit. Ich frage nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn zu euch den Heiden rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölbaum unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepropft werden? Darum will ich nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht für selbst klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.
Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich grüßen und willkommen heißen an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Die Botschaft, das Thema wurde erwähnt, der edle Ölbaum und seine Zweige. Mit dem Gleichnis von diesem Ölbaum und seinen Zweigen, da will uns Paulus in Römer 11 auf eindrückliche Weise den göttlichen Heilsplan vor Augen führen. Und ich bin dankbar, dass Gono diesen Text bereits gelesen hat. Das Gleichnis unterscheidet dabei zwischen dem edlen und dem wilden Ölbaum und braucht es als ein Bild, das uns hilft, zumindest ansatzweise, hineinzuschauen in Tiefen der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und es hilft uns, das Verhältnis zwischen dem Volk Israel und den Nationen im Lichte der Bibel zu verstehen. Und trotzdem müssen wir in aller Demut bekennen, dass nicht alles, was in Römer 11 geschrieben steht, mit unserem menschlichen Verstand in deren ganzen Tiefe erfassbar ist. Es gilt das Wort von Jesaja 55, Vers 9. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Oder so wie es Paulus am Schluss von Römer 11 erwähnt, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Unser Wissen, das ist Stückwerk, das steht in 1. Korinther 13, Vers 8. Der menschliche Verstand ist begrenzt und das trifft ganz besonders zu auf das Thema auch von heute Morgen. Das heißt, auf die von Paulus in Römer 11 dargestellte Erwählung von Israel und dessen Verhältnis zu der Kirche aus den Heiden. Es ist ein Thema, das schon seit längerer Zeit als eine Last auf meinem Herzen liegt, von der ich nicht loskomme. Und ich möchte die Botschaft von heute Morgen in einzelne Schritte unterteilen und ich habe mir dazu die 5 folgenden Themen notiert. Punkt 1, die Judenfeindlichkeit der letzten 2000 Jahre. Dann zweitens, warum hat sich denn Gott ein Volk des Eigentums erwählt? Dritter Punkt, hat Gott sein Volk verstoßen? Und dann die Frage, worin unterscheiden sich die Nationen zu Israel? Und zum Schluss das Ziel vom Römerbrief im Kapitel 11. Es sind 5 Themen von unterschiedlicher Länge und ich möchte gleich zum ersten Punkt übergehen, die Judenfeindlichkeit der letzten 2000 Jahre. Seit der Kreuzigung von Jesus Christus haben bekannte Kirchenväter Debatten über die Erwählung von Israel, über das Sein und das Nichtsein des jüdischen Volkes geführt. Und es sind Debatten, aus denen zum Teil sehr kontroverse Glaubenssätze hervorgegangen sind. Patristik oder Patrologie ist eine Wissenschaft, die sich mit den Schriften und Lehren der Kirchenväter befasst. Und diesen Schriften ist zu entnehmen, dass die christliche Theologie bereits im 2. Jahrhundert nach Christus mit 4 antijüdischen Glaubenssätzen begründet wurde. Erstens, das ganze Volk Israel sei schuld an der Kreuzigung des Gottessohnes. Zweitens, deshalb habe Gott Israel verworfen und die Bundeszusagen des Alten Testamentes außer Kraft gesetzt. Und drittens, die Erwählung zum Volk Gottes sei seit Jesu Auferstehung auf die Kirche übergegangen, Israel sei enterbt worden. Und der 4. Punkt, das Judentum könne sein Heil nur noch durch die Taufe, das heißt durch das Aufgeben ihres Glaubens erlangen. Und im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurde diese Theologie ganz systematisch zur Judenfeindschaft ausgebaut. Kirchen, christliche Regierungen und Bevölkerungsmehrheiten haben sich stets auf diese Glaubenssätze berufen und dadurch viel Leid ausgelöst. Anfeindungen, Diskriminierungen, Unterdrückung und Ausgrenzungen, Verfolgungen, Pogromen, Vertreibungen bis hin zur Ermordung von jüdischen Minderheiten waren die Folge aus dieser Theologie. Ich möchte ein paar Fixpunkte aus der Entwicklung der Judenfeindschaft in Erinnerung rufen. Im Jahre 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört und die jüdische Bevölkerung getötet oder vertrieben. Die Geflohenen haben sich in verschiedenen Zufluchtsländern assimiliert oder zu assimilieren versucht. Sie sind aber stets eine religiöse und ethnische Minderheit geblieben, die immer wieder verfolgt wurde. Wir wissen aus der Geschichte, dass im Jahre 1096 in ganz Europa Tausende von Juden getötet und sogar ganze jüdische Gemeinden ausgerottet wurden. Sie mussten als Sündenböcke herhalten für alles, was rational, was mit dem Verstand nicht erklärbar war. Sie waren verantwortlich für Naturkatastrophen, für Hungersnöte und Seuchen. Sie wurden als Mörder, als Hostienschänder und als Brunnenvergifter verleumdet. Und als im Jahre 1348 die Pest über Europa hereinbrach, hat man das als eine Strafe von Gott dafür angesehen, dass die Christenheit die Juden nicht aus ihrer Mitte entfernt haben. Sie wurden in Ghettos verbannt, gezwungen, solche Kleider zu tragen, die sie für jedermann als Jude erkennbar machen. Das heißt, bereits damals wurde das Samenkorn kultiviert für den Holocaust des 20. Jahrhunderts. Sie wurden zu Feinden des Christentums erklärt und zur Zeit der Kreuzzüge mit dem Vorwurf geprägt, dass sie die Mörder von Jesus Christus seien. Und das ist ein Vorwurf, der sich bis auf den heutigen Tag in der christlichen Theologie festgesetzt hat. Im Jahre 1997, gar noch nicht lange her, da hat sich der damals am Basler Münster amtierende Pfarrer genau auf diesen Vorwurf aus dem frühen Mittelalter berufen und öffentlich verkündet: Jeder oder jede, die behauptet, das Volk Israel sei nicht der Feind des Christentums, sprich sei nicht verantwortlich für den Tod Christi, der steht nicht mehr auf dem Boden der christlichen Theologie. Diese Aussage, die ist von besonderer Brisanz, wenn wir beachten, in welchem Zusammenhang das sie gemacht wurde. Sie wurde gemacht anlässlich der Vorbereitungen zur Feier des 100-jährigen Jubiläums vom ersten Zionistenkongress in Basel. Und zu diesen Vorbereitungen gehörte damals auch ein an sich ehrenwertes und sogar historisches Ereignis. Denn im Hinblick auf den ersten Zionistenkongress hat man am Basler Münster ein sehr altes Steinrelief mit dem Motiv einer Judensau entfernt. Allerdings verbunden mit dem vorhin erwähnten Zitat, das heißt, man wollte am Zionistenkongress die Etikette wahren, ohne dabei die Gesinnung gegenüber den Juden zu ändern. Ich weiß nicht, wie viele von euch, vor allem von der jüngeren Generation, das Bild von der Judensau und dessen Hintergrund noch kennen. Wer es nicht kennt, der kann es im Internet abrufen, Stichwort Judensau, Google lässt grüßen. Das Motiv als solches stammt aus dem 13. Jahrhundert. Was aber viele nicht wissen, ist, dass die Ursache zu diesem Motiv viel weiter zurückliegt, nämlich in der Ersatztheologie vom 2. Jahrhundert mit den antijüdischen Glaubenssätzen. Die Ursache liegt in der Theologie, wonach das Volk Israel enterbt und deren Rechte nach der Kreuzigung von Jesus exklusiv auf die Heidenkirche übertragen worden sei. Das Volk Israel sollte keine Bedeutung mehr haben und damit wurde in der frühesten Kirchengeschichte eine Entwicklung eingeleitet, die bis heute sehr viel Leid hervorgebracht hat. Das Bild dieser Judensau ist eine nicht mehr zu überbietende Diffamierung des jüdischen Volkes. Es zeigt Juden, die wie Ferkel an den Sitzen von einem Mutterschwein gierig nach Milch saugen. Andere sitzen verkehrt auf dem Tier mit dem Blick zum After und suchen dort nach dem Talmud. Und dieses Bild wurde an manchen Kirchen und öffentlichen Gebäuden angebracht, entweder als Holz geschnitzt oder noch häufiger in Stein gehauen. Es gibt in Europa noch mindestens 30 christliche Kirchen und Kathedralen, wo diese Bilder bis heute nicht entfernt wurden. Wir finden sie unter anderem am Kölner Dom, am Dachfirst von der Wittenberger Stadtkirche und manchen anderen Orten. Man weigert sich, diese Bilder zu entfernen mit der Begründung von deren historischem Wert. Aber die wahren Gründe, die liegen ganz woanders. Paul Klee hat einmal gesagt, Bilder zeigen nicht, was sichtbar ist. Sie machen sichtbar. Und solche Bilder machen sichtbar, von welchem Geist die großkirchliche Theologie beeinflusst wird. Und sie machen sichtbar, welche Abgründe in den Herzen der Menschen verborgen sind. Leider hat auch Martin Luther dieses Motiv, das noch heute an seiner Kirche in Wittenberg angebracht ist, in polemischen Reden gegen die Juden das verwendet. Das mit der tragischen Folge, dass Adolf Hitler den Holocaust mit Bezugnahme auf Luther zu rechtfertigen suchte. Und Hitler ist dann noch einen Schritt weitergegangen und hat aus der Judensau den Begriff des Saujuden kreiert im 20. Jahrhundert und gesellschaftsfähig gemacht. Das Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass die Diffamierung des jüdischen Volkes nicht auf irgendwelche Feinde Israels zurückzuführen ist. Wir haben es im Grundsatz gesehen mit einem Antijudaismus zu tun, der von der Handschrift der christlichen Theologie gezeichnet ist, geprägt von der Heidenkirche aus dem Bestreben, das auserwählte Volk zu enterben, die Rechte von Israel exklusiv auf die Heidenkirche zu übertragen. Heute spricht man in aller Welt von Antisemitismus. Wissen Sie, woher dieser Ausdruck kommt? Das Wort selber ist noch nicht sehr alt. Es wurde erst im Jahre 1879 durch den judenfeindlichen Publizisten Wilhelm Marc kreiert, und zwar mit seinem Pamphlet »Der Sieg des Judentums über das Germanentum«. Damals war es so etwas wie eine Zeit des Umbruchs. Zu älteren Ausdrücken wie Antijudaismus oder Antizionismus ist eine neue Dimension, eine neue Ausrichtung, die mehr politischer Natur ist, hinzugekommen. Die Judenfeindschaft hat als pauschale Ablehnung der Juden eine neue Dimension erhalten. Die Kirche bestreitet den Juden das Existenzrecht als Volk Gottes und die Politik bestreitet das Existenzrecht Israels als Staat. Man will die totale Vernichtung erreichen. Ich erinnere an die Worte des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad und andere, auch an Hamas und so weiter, die totale Vernichtung wollen. Judenfeindlichkeit ist eine pauschale Ablehnung der Juden, einfach nur deshalb, weil sie Juden sind. Und das ist doch eigentlich eine Absurdität, mit normalem Verstand nicht zu erklären. Und es müsste doch alle Welt aufmerken lassen, dass etwas dahinter steht, eine Macht, der es gelungen ist, den Menschen in der Masse für die Interessen dieser Macht zu manipulieren. Für eine Macht, die das vernichten will, was Gott auserwählt hat. 5. Mose 7, Vers 6. Du bist ein heiliges Volk. Deinem Gott hat dich der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zur Frage, ja, warum hat sich denn Gott überhaupt ein Volk zum Eigentum aus allen Völkern erwählt? Ja, wieso hat er das getan? War das notwendig? Dazu gibt es eine zweifache Antwort. Gott brauchte eine menschliche Familie, um seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden zu lassen, damit er seinen eingeborenen Sohn, der schon vor Abraham und vor Grundlegung der Welt bei seinem Vater war, in der Gestalt des Fleisches als wahrer Mensch zu uns senden konnte. Dazu brauchte er eine Familie, dessen Stammvater Abraham ist. Eine Familie, aus der seit der Erwählung bis zur Geburt Jesu ein Volk geworden ist, das kleinste unter den Völkern. Und zum Zweiten, Jesus brauchte für seine Menschwerdung eine menschliche Identität. Er brauchte eine ausgewiesene Herkunft, damit niemand seine Identität als der verheißene Messias, als Erlöser, als das fleischgewordene Wort leugnen kann. Und Jesus Christus, er hat diese Identität ganz allein und niemand sonst. Seit Adam, dem ersten Menschen, bis zur Geburt von Jesus, haben wir in der Bibel einen lückenlos aufgezeichneten Stammbaum. Ein Stammbaum, der nach der Auferstehung von Jesus nicht mehr fortgesetzt wird. Und die ganze Ahnengalerie im Alten Testament mit den vielen Namen, die hatten doch nur ein Ziel, nämlich die Menschwerdung von Jesus Christus lückenlos aufzuzeigen, damit die Herkunft und die Identität von Jesus Christus als Sohn des lebendigen Gottes für alle Menschen zweifelsfrei erkennbar ist. Mit Jesus ist der biblische Stammbaum abgeschlossen. Er wird nicht ein zweites Mal in der Gestalt des sterblichen Fleisches auf dieser Erde erscheinen. Er wird auf dieser Erde auch nie einen Nachfolger oder Stellvertreter in der Gestalt des sterblichen Fleisches haben. Und trotzdem sind schon viele aufgetreten und werden auch in Zukunft noch auftreten, die vorgeben, der neue Jesus oder dessen Bevollmächtiger zu sein und dabei Schaden am Evangelium anrichten. Ivo Sasek aus der Schweiz oder Miranda aus Florida sind nebst vielen anderen nur deren zwei, die gerade jetzt so aktiv sind. Wenn sich in einer Gemeinde das Interesse auf eine bestimmte Person konzentriert und die Stellung dieser Person dann so schleichend, fast unbemerkt, in die Nähe von Jesus oder sogar vor Jesus gestellt wird, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann darf man sich auch nicht täuschen lassen von Früchten, die für das Auge schön anzusehen sind. Irgendwann kommt die Stunde der Wahrheit. Ich weiß, wovon ich rede, könnte aus Erfahrungen mehr dazu sagen. Gott hat uns sein Wort gegeben und er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir sein Wort verstehen können, und das genügt. Wir müssen aber davon Gebrauch machen, uns mit dem Wort befassen und durch seinen Geist in uns aufnehmen. Keiner der Selbstberufenen, in irgendwelcher Form sie auch immer auftreten, hat eine erkennbare Identität für das, was sie sich ausgeben. Wissen Sie, wenn der wahre Jesus wiederkommt, und er wird wiederkommen, dann ist alles ganz anders. Dann wird er erscheinen in großer Kraft und Herrlichkeit, dass ihn alle von selbst erkennen. Wenn er wiederkommt, dann braucht er keinen Identitätsausweis für sich. Dann wird es umgekehrt sein. Dann werden wir uns ausweisen müssen, ob wir seine Identität angenommen haben, ob wir den Werdegang vom ersten Adam, vom alten Menschen, zum neuen Adam, dem neuen Menschen, in seinen Fußstapfen vollzogen haben. Die Frage ist dann nicht mehr, ob wir ihn erkennen. Die Frage wird sein, ob er uns erkennt oder sagen wird: Weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch noch nie gekannt. Und nun zum dritten Punkt, zur Frage: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Diese Frage stellt Paulus ganz frontal im ersten Vers von Römer 11. Er wusste um dieses Problem und schon im nächsten Vers folgt dann die klare und unzweideutige Antwort: Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Er macht deutlich, dass der Bund mit Abraham und David nicht gebrochen wurde. Wenn er das getan hätte, dann wäre auch Paulus nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Paulus selber war ja ein Jude aus dem Stamme Benjamin, was übrigens eine besondere Bedeutung hat. Ich komme am nächsten Sonntag auf diesen Punkt noch zurück. In den ersten Jahren bestanden die christlichen Gemeinschaften ja ausschließlich aus gläubigen Juden. Allerdings ist es nicht so, dass alle Juden das Evangelium angenommen haben. Es war nur ein Überrest. Und die Geschichte vom Volk Israel lehrt uns, dass es immer jenen Überrest gegeben hat, der dem Gott Israels treu geblieben ist. Auch dann, wenn sich seine Volksgenossen in großen Scharen vom wahren Gott abgewendet haben. Das war bei Elia so. Und das gilt auch für die Zeit von Paulus. Römer 11, Vers 5, so ist auch jetzt in dieser Zeit ein Rest übrig geblieben nach der Auswahl der Gnade. Und im Vers 29 fährt Paulus weiter, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott hat den mit seinem Volk geschlossenen Bund nie gebrochen. Er hat ihn auch damals nicht gebrochen, als sich der Großteil Israels von Jesus abgewendet hat, wo sie ihn verleugnet und ausgestoßen haben, wo sie ihn nicht erkannten, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit suchten, eine Gerechtigkeit, die aus den Werken kommt. In Römer 11, Vers 15 steht etwas geschrieben, das meiner Meinung nach oft missverstanden wird. Dort steht, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ja, hier müssen wir uns fragen, wer ist denn eigentlich gemeint mit ihrer Verwerfung? Wer hat wen verworfen? Paulus sagt in Römer 11, Vers 2 ganz klar und deutlich, dass Gott sein Volk nicht verstoßen habe. Dann kann doch ihre Verwerfung nicht so verstanden werden, dass Gott Israel verworfen habe. Es ist doch umgekehrt. Israel hat Jesus als Gottes Sohn verworfen. Und die Folge davon war nicht, dass Israel von Gott verstoßen wurde, nein, sondern Israel ist Blindheit zuteil geworden, und zwar eine Blindheit, hinter der sich im Plan zur Erlösung der Menschen ein Geheimnis verbirgt. Im letzten Punkt von der Botschaft heute Morgen komme ich darauf zurück. Tatsache ist jedoch, dass Israel nicht gefunden hat, wonach sie suchten, obschon sie mit Eifer dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgetrachtet sind und nicht erkannt haben, dass das Gesetz nichts zur Vollkommenheit beitragen kann. Sie haben gesucht mit Eifer und nicht gefunden, was sie suchten. Eben, sie haben danach getrachtet, das Gesetz, die Vollkommenheit aus dem Gesetz zu erlangen. Deshalb wurde ihnen der Geist der Betäubung gegeben, Augen, die nicht sehen, Ohren, die nicht hört. Das war bei Israel. Aber nun zur vierten Frage. Worin besteht denn das Wesen, der Unterschied zwischen dem, was Israel getan hat und dem, was die Nationen bis heute tun? Wie steht es bei uns? Wie steht es bei mir? Ganz persönlich. Wie ist es im christlichen Abendland bestellt? Oder wie ist es in der islamischen Welt um diese Frage bestellt? Das sind Fragen, denen wir uns stellen müssen, und ich möchte in groben Zügen darauf eingehen. Der Islam nimmt für sich in Anspruch, die älteste Religion der Welt zu sein. Aber wie ist denn das überhaupt möglich? Sie ist doch die jüngste Religion. Die islamische Zeitrechnung beginnt ja erst im Jahre 622 nach Christus. Ja, wie kann es denn die älteste Religion der Welt sein? Ja, ganz einfach. Man hat die Geschichte ausgehend vom 7. Jahrhundert gewissermaßen im Rückwärtsgang islamisiert. Und das nicht nur bis zur Zeit Jesu, auch nicht bis zu den Vätern Abraham, Isaac und Jakob. Die Islamisierung geht zurück bis auf Adam. Im Koran gilt Adam als der erste Moslem. Er gilt als Statthalter Gottes auf Erden, und von muslimischen Autoren wird er sogar als der erste Prophet bezeichnet, dies deshalb, weil ihm von Gott die Namen für die Tiere offenbart wurden. Wer die islamische Religion zumindest in den Grundzügen verstehen will, kann es nicht, ohne sich mit der Stellung des ersten Menschen Adam zu befassen. Im Koran ist auch der in der Bibel beschriebene Sündenfall erwähnt, allerdings so, dass nicht der Mensch, sondern der Teufel schuldig gesprochen wurde. Adam ist nicht zu einer gefallenen Natur geworden, wie das in der Bibel steht. Er hat bloß Erkenntnis von seiner Nacktheit erhalten. Das war ein Fehler und er hatte Konsequenzen. Muslime müssen sich bedecken. Bekleidungsvorschriften haben im Islam hohen Stellenwert. Der Sündenfall hat nach islamischer Lehre jedoch nichts geändert an der Rechtschaffenheit von Adam. Im Gegenteil, von den Engeln wurde sogar verlangt, sich dem Adam zu unterwerfen. Und im Koran steht an mehreren Stellen zu lesen, alle unterwarfen sich, nur Iblis nicht. Er weigerte sich und war zu stolz, denn er war der Ungläubigen einer. Iblis bedeutet die üble oder verworfene Person und ist im Koran 9-mal erwähnt, als einer von 2 verschiedenen Namen für den Teufel. Der andere Name ist Satan, der steht 52 Mal im Koran und hat die Bedeutung des Widersprechers oder des Widersprechenden. Die Macht des Menschen wird im Islam über die Macht des Teufels gestellt. Der Mensch wird zu einer göttlichen Autorität hochstilisiert. Und Sie haben sicher schon gehört, dass es im Islam die symbolischen Steinigungen des Teufels gibt, die darauf zurückzuführen sind, dass sich der Teufel dem Adam eben nicht unterworfen hat. Und deshalb wird am Ende der Tage letztlich nicht der Mensch, sondern der Teufel zur Verantwortung gezogen. Gegenüber Adam und seinen Nachfahren wird sich Allah gnädig erweisen, wenn sie leben nach den Gesetzen des Koran. Nun aber sehen Sie, gegen den Anspruch, dass der Islam die älteste Religion und Adam der erste Moslem sei, dagegen ist nichts einzuwenden. Wir müssen aber die Konsequenzen, die Wahrheit erkennen, die sich hinter diesem Anspruch oder aus diesem Anspruch ergibt. Wenn Adam der erste Moslem ist, dann ist der Islam die Religion des ersten Adam, des alten Menschen. Und wenn der erste Adam in eigener Gerechtigkeit allein durch das Halten der Gesetze vor Gott bestehen kann, dann braucht es den zweiten Adam nicht. Dann braucht es Jesus nicht als Erlöser. Und wenn die Moslem ohne Jesus vor Gott bestehen können, dann ist ihr Gott nicht unser Gott. Das ist die logische Konsequenz. Dann verstehen wir auch, weshalb im Islam nicht Isaak, der Erstgeborene aus dem Geist, sondern Ismael, der Erstgeborene aus dem Fleisch, als der rechtmäßige Erbe eingesetzt wird. Das sind alles logische Folgen und macht verständlich, weshalb es im Islam Blasphemie ist, weshalb es Gotteslästerung ist, zu behaupten, dass Gott einen Sohn habe. Der Islam ist keine Erlösungstheologie und deshalb ist es besonders schwierig, den Moslem das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Man kann es nicht tun, ohne die Stellung des ersten Adam im Lichte des Evangeliums zu beleuchten. Und wer das tut, der rüttelt an den Grundfesten ihrer Religion und das haben schon manche mit dem Leben bezahlt. Aber nun die andere Frage, welches ist die Stellung von Adam im christlichen Abendland? Das war die zentrale Frage im Konzil von Trient, wo man nach Antworten auf die Reformation von Martin Luther gesucht hatte. Martin Luther war durchdrungen von seiner Erkenntnis, dass Gerechtigkeit nicht aus Werken, sondern aus dem Glauben kommt. Das war der Kern der Reformation. Und da hat man nun Antworten gesucht auf das, was Martin Luther verkündigt hat. Ein Konzil, das besitzt ja nach katholischem Verständnis in seinen Glaubensentscheidungen Unfehlbarkeit und im Konzil von Trient hat man eben nach Antworten auf die Reformation von Martin Luther gesucht. Das Konzil von Trient gehört zu den längsten, zu den beiden längsten in der Geschichte. Es dauerte von 1545 bis 1563, das heißt, man hat während 18 Jahren über die Stellung des ersten Adam und dessen Nachkommen debattiert und ist dann nach hartem Ringen zu der folgenden Glaubensentscheidung gelangt, die bis heute festgeschrieben ist. Da steht, die Menschheit ist nicht von Grund auf verderbt, doch ihr Gemüt ist seit der Erbsünde, dem Sündenfall, dem Bösen gegenüber anfällig, wenngleich dem Menschen die Wahlfreiheit bleibe, sich des Bösen zu enthalten. Das ist der Wortlaut von der damaligen Glaubensentscheidung. Und bis heute wurde an dieser Entscheidung nichts geändert. Sie ist ja unfehlbar. Wenn dem so wäre, dass der Mensch im Gegensatz zu dem, was Martin Luther sagt, nicht erdorben, sondern dem Bösen gegenüber nur anfällig geworden ist und es zudem in der Wahlfreiheit des Menschen liegt, sich selber des Bösen zu enthalten, dann ist es doch so, dass zumindest der tugendhafte Mensch durch das Halten der Gesetze selber in der Lage ist, gerecht zu leben und deshalb eine Lösung durch Jesus Christus doch gar nicht braucht. Und für den weniger tugendhaften Menschen gibt es dann noch das Fegefeuer, eine weitere Fiktion, damit letztlich alle das Kreuz umgehen können. Es gibt noch viele andere, zum Teil auch fromm getarnte Verführungen zur Umgehung vom Kreuz. Ich denke an die charismatische Bewegung zum Teil, wo unter dem Deckmantel vermeintlicher Liebe das eigene Ego der alten Menschen am Leben erhalten wird. Aber die Frage zu diesem Thema war, worin unterscheidet sich das Streben nach Gerechtigkeit und Vollkommenheit, zwischen dem, was die Nationen bis heute tun und was Israel mit der Verwerfung von Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Israel suchte Gerechtigkeit allein aus den Werken ohne Jesus. Der Islam erweist sich Allah gegenüber gnädig, die nach den Gesetzen des Koran leben, ohne Jesus. Im christlichen Abendland herrscht die Meinung, dass der Mensch nicht verdorben, sondern dem Bösen gegenüber bloß anfällig geworden sei, dass es in seiner Wahlfreiheit liege, sich selber des Bösen zu enthalten. Aus dieser Wurzel ist ja letztlich auch der Humanismus in der Neuzeit entstanden. Sehen Sie, zwischen dem, was Israel damals getan hat, und dem, was die Nationen bis heute tun, gibt es doch im Grunde genommen gar keinen Unterschied. Das Bestreben, aus eigener Kraft gerecht zu werden, sich selber zu rechtfertigen, ist eine Eigenschaft, die aus dem Sündenfall geboren wurde, eine Eigenschaft, die dem ersten Adam, dem alten Menschen, zur Natur seines Wesens geworden ist. Und heute die Menschen in allen Völkern, Rassen und Religionen dieser Welt beherrscht. Und damit zum fünften, letzten Punkt, ein bisschen länger, zu den Zielen von Römerbrief Kapitel 11. Die Ausgangslage zum Römerbrief Kapitel 11 finden wir im Kapitel 9 in den Versen 31 bis 33. Und dort steht: Israel hat dem Gesetz nachgetrachtet und hat das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Warum das? Weil sie es nicht aus dem Glauben suchten, sondern als komme es aus den Werken des Gesetzes. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Der Stein des Anstoßes und der Fels des Ärgernisses, das ist Jesus Christus. Und vor diesem Hintergrund gesehen, ist es nun das Anliegen von Paulus, sowohl den Juden als auch den Nichtjuden, die Gerechtigkeit zu verkündigen, die aus diesem Stein des Anstoßes, aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Und dazu hat er uns in Römer 11 gewissermaßen die strategischen Ziele gezeigt, wie diese Verkündigung vor sich gehen soll. Und ich möchte vier von diesen Zielen herausgreifen. Das erste Ziel steht in den Versen 11 und 14. Sind sie darum gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil zuteil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Gott möchte uns Nichtjuden durch das Evangelium so umgestalten, so erneuern, dass die Juden das merken, dass sie es wahrnehmen, und dadurch soll in ihnen das Verlangen nach einer umgestalteten persönlichen Beziehung mit dem Gott Jakobs geweckt werden. Paulus will sie zum Nacheifern reizen, um damit etliche von ihnen, wie er sagt, die doch sein Fleisch sind, retten zu können. Sie sollen zur Eifersucht gereizt werden und das zu erfahren, was den Heiden zuteil geworden ist. Das ist eine Berufung für uns alle, der sich kein einziger Nichtjude, der an Jesus Christus glaubt, entziehen kann. Das ist unser Auftrag. Und das zweite Ziel finden wir in den Versen 12 und 13. Dort steht: Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Schaden der Reichtum der Heiden, wie viel mehr ihre Vollzahl? Und dann betont er: Mit euch Heiden rede ich, denn weil ich der Apostel der Heiden bin, preise ich meinen Dienst. Damit will uns Paulus sagen, wenn schon durch den Fall von Israel uns Heiden das Heil gegeben wurde, was wird dann erst sein, wenn Israel zu ihrem Messias umkehrt? Dann wird den Heiden ein noch viel größerer Reichtum zuteil. Dann wird nicht nur Israel gesegnet, dann wird auch die Fülle der Segnungen für die Nationen freigesetzt. Und mit dieser Verheißung will Gott die Nationen, er will uns für die geistliche und physische Wiederherstellung von Israel begeistern. Die Frage ist bloß, von wem diese Verheißung heute noch wahrgenommen wird. Und das dritte Ziel, das ist sowohl den Juden als auch den Heiden den einzig möglichen Weg zu offenbaren, der zur Vollkommenheit, der zur Versöhnung mit dem lebendigen Gott führt. Im Vers 15, wenn ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ja, in diesem Vers sind doch eigentlich zwei Kernaussagen enthalten. Zum Ersten, es wird einmal mehr bestätigt, dass es sich hier nicht um eine endgültige Verwerfung handelt. Die Geschichte von Israel wurde nicht abgeschlossen, wie es oft gelehrt wird. Und zweitens, dass aus ihrer Verwerfung ein Segen hervorgegangen ist, der bei ihrer Annahme noch viel größer sein wird. Wenn Israel Jesus Christus annehmen wird, dann entsteht Leben aus den Toten. Und das kann nun verschiedene Bedeutungen haben. Besteht hier ein Zusammenhang zwischen der Annahme von Jesus Christus durch Israel und der Auferstehung von den Toten, wie es in Daniel 12, Vers 2 geschrieben steht, oder auch Offenbarung 20, Vers 4? Oder ist es ein Hinweis für die Wiederherstellung Israels, in Hesekiel 37, Vers 9, wo die Getöteten angeblasen wieder lebendig werden? Ich denke auch an den verlorenen Sohn in Lukas 15. Dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren gegangen und ist wieder gefunden worden. Alle diese Möglichkeiten haben eines gemeinsam. Leben aus den Toten kann immer nur dann entstehen, wenn zuerst das Alte, das Hergebrachte, die dem Menschen seit dem Sündenfall angeborene Natur seines Wesens in den Tod gegeben wird und die dargebotene Erlösung durch Jesus Christus im Glauben angenommen wird. Leben aus den Toten kann nur entstehen, wenn ein Mensch zur Erkenntnis kommt, dass er aus eigener Kraft nie zur Vollkommenheit gelangen kann, wenn er seinen ganz persönlichen Bankrott erklärt und sich im Glauben zu Jesus Christus wendet, wie der verlorene Sohn, der umgekehrt hat und sagte: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Da war nichts mehr wahrzunehmen von der eigenen Gerechtigkeit. Er hat seinen Bankrott erklärt, und was macht der Vater? Er hat ihm das beste Kleid angezogen und einen Ring gegeben. Wer umkehrt und sich im Glauben zu Jesus Christus wendet, der bekommt das neue Kleid der Gerechtigkeit, bekommt den Ring der Versiegelung als Pfand des Heiligen Geistes, und das alleine ist die Gerechtigkeit, die Vollkommenheit, die vor Gott gilt. Israel hat diesen Weg zur einzig möglichen Versöhnung mit Gott nicht erkannt. Römer 10, Vers 3 nach Menge: Weil sie die Gerechtigkeit verkannt haben und dagegen beflissen sind, ihre eigene Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen, haben sie sich der Gottesgerechtigkeit nicht unterworfen. Israel steht im Unglauben vor Jesus, und das hat in der Heidenkirche zu großer Überheblichkeit und Arroganz geführt. Paulus hat das vorausgesehen und er warnt deshalb die Nationen in Römer 11, Vers 20 eindringlich, nicht stolz zu sein, sondern sich zu fürchten, selber im Glauben zu stehen, denn sonst wird Gott auch uns nicht verschonen. Israel wurde nicht verschont, sie wurden mit Blindheit geschlagen. Und es wurde ihnen der Geist der Betäubung gegeben, Augen, die nicht sehen, Ohren, die nicht hören. Es wurde ihnen die Decke Mose auferlegt, allein deshalb, weil sie im Unglauben geblieben sind. Was heißt eigentlich Unglauben? Ich habe mich gefragt und überlegt, wie könnte man Unglauben im biblischen Sinne am einfachsten definieren? Ich habe mir dazu fünf Worte notiert. Trachten nach Gerechtigkeit ohne Jesus. Das ist Unglauben. In Römer 11, Vers 20a steht von Israel: Sie sind ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Und im gleichen Vers wendet sich Paulus an uns, an die Nationen, mit der eindringlichen Warnung: Du stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn Gott hat die natürlichen Zweige nicht verschont, so wird er auch dich nicht verschonen. Und deshalb gibt es jetzt noch den vierten Und letzten Punkt, das vierte Ziel aus dem Römerbrief, das ich erwähnen möchte. Und das ist die Warnung an die Nationen. In Römer 11, Vers 28 gibt es über Israel eine wichtige Aussage. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, nach der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht bereuen. Was heißt nun das, Feinde des Evangeliums um euretwillen? Sie sind Feinde des Evangeliums, weil sie die Gerechtigkeit in Jesus Christus nicht erkennen und im Glauben nicht annehmen. Darüber haben wir gesprochen. Aber das nun geschrieben steht um euretwillen, weist doch darauf hin, dass seine Absicht, ein Plan, eine Botschaft für uns mit der Blindheit Israels verbunden ist. So ganz im Sinne von 1. Korinther 10, Vers 11, solches widerfuhr jenen zum Vorbild, es ist aber aufgeschrieben uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist. Gott braucht sein Volk als Warnung für uns. Er braucht Israel fast wie ein Monument, als ein für alle Nationen wahrnehmbares Warnsignal, mit dem er allen Menschen laut und deutlich zuruft. Wer das Heil sucht, wer Gerechtigkeit sucht, ohne Jesus, der ist blind, hat Augen, die nicht sehen, Ohren, die nicht hören und ist auf ewig verloren. Diese Botschaft liegt mir auf dem Herzen und ich möchte sie hinausrufen in alle Welt. Erkennet doch die Gerechtigkeit in Jesus Christus. Wer sie ablehnt, ist auf ewig verloren. Israel wird heute zunehmend zum Ärgernis für die ganze Welt, weil die Welt diese Warnung von Gott nicht mehr hören will. Allein schon der Name Israel wird vielen Menschen zum Ärgernis nur deshalb, weil jeder, der den Namen Israel hört, bewusst oder unbewusst, ob er will oder nicht, er wird in seinem Innersten allein schon durch den Namen Israel an den Gott der Bibel erinnert. Die Beziehung zwischen dem Volk der Bibel und dem Volk Israel ist wie ein für alle Nationen erkennbares Monument, das zwar noch stumm ist und trotzdem allen Menschen laut und deutlich zuruft, dass die Gerechtigkeit vor Gott allein durch den Glauben an Jesus Christus möglich ist. In Römer 11, Vers 25, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Blindheit ist Israel nicht angeboren, Blindheit ist Israel widerfahren, steht, um unsertwillen als Gottes Warnung an uns und bleibt bestehen, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Ja, warum gibt es denn diese Abhängigkeit von der Blindheit Israels bis zur Vollzahl der Heiden? Ist doch eigentlich ganz einfach, weil es nachher diese Warnung nicht mehr braucht. Ja, für wen denn auch? Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann ist ja niemand mehr da, der dieser Warnung bedarf. Dann ist es vorbei. Dann ist der Auftrag Israels, uns zur Warnung zu sein, abgeschlossen. Dann wendet sich das Blatt zugunsten von Israel im folgenden Vers, Römer 11, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser und er wird die Gottlosigkeit Jakobs abwenden. Dann erfüllt sich die Verheißung in Jesaja 60, Vers 20. Die Tage deines Leidens werden ein Ende haben. Heute leidet Israel noch und die Tage ihrer Not werden beschwerlicher. Damit verbunden ist auch die Ankunft des Erlösers aus Zion, der dann die Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird. Dieser Zeitpunkt ist näher gerückt. Sehen Sie, der edle Ölbaum und seine Zweige ist das Thema unserer Botschaft heute Morgen. Und es werden uns zwei verschiedene Ölbäume vorgestellt. Der edle Ölbaum ist ein Bild der Erwählung, ein Bild für die Frucht des Geistes, das ewige Leben in Jesus Christus. Auf der anderen Seite der wilde Ölbaum, ein Bild des natürlichen Menschen, der ohne Jesus auf ewig verloren ist. Dazwischen die dargebotene Hand Gottes, das Evangelium für alle, die daran glauben. Aber, nach Römer 1, Vers 16, zuerst für die Juden, danach auch für die Griechen, das heißt für uns aus den Nationen, so steht es in der Bibel. Ja, aber wie ist das jetzt wieder zu verstehen? Warum zuerst für die Juden? Gibt es denn da eine Bevorzugung? Ja, es gibt eine Bevorzugung, und zwar eine ganz natürliche. Die Juden müssen ihre Erwählung, die ihnen aus dem Bund mit Abraham und David auf natürlichem Weg gegeben wurde, festmachen, bestätigen, indem sie die Gerechtigkeit in Jesus Christus erkennen und im Glauben annehmen, damit ihnen die auferlegte Blindheit, die ihnen zum Teil widerfahren ist, wieder weggenommen wird und sie wieder sehend werden. Bei uns aus den Nationen ist das anders. Uns wurde Blindheit nicht auferlegt, wie das dem Volk Israel zuteil wurde. Das wird ja von manchen Christen immer wieder auch gerne betont. Aber sehen Sie, das war gar nicht nötig, dass uns Blindheit auferlegt wurde, denn wir sind geistlich gesehen schon blind geworden. Bei uns ist es umgekehrt. Wir müssen die Gerechtigkeit in Jesus Christus erkennen und im Glauben annehmen, damit wir sehend werden und der Erwählung dazu getan werden, damit wir als die wilden Zweige, die selber keine Frucht hervorbringen können, eingepfropft werden in den guten Ölbaum und der Frucht teilhaftig werden, die aus der Wurzel vom edlen Ölbaum hervorgeht, damit auch wir dem ewigen Leben mit Jesus Christus teilhaftig werden. Was uns in Römer 11 gezeigt wird, das ist doch das krasse Gegenteil von dem, was die Kirchenväter vor bald 2000 Jahren mit der Enterbung von Israel festgeschrieben haben und von der christlichen Theologie bis heute vertreten wird. Israel wurde nicht enterbt, deren Rechte wurden nicht exklusiv auf uns übertragen. Es ist doch umgekehrt. Wir wurden der Verheißung, das heißt zu deren Rechten, dazugetan, wenn wir die Gerechtigkeit in Jesus Christus im Glauben erkennen und annehmen. Prüfen Sie das selber anhand der Bibel. Aber das Wichtigste ist allerdings eine ganz persönliche Frage. Bin ich, bist du, sind Sie der Erwählung dazugetan? Haben wir Teil an der Frucht aus der Wurzel vom edlen Ölbaum? Haben wir Teil am ewigen Leben in Jesus Christus? Diese Frage muss jede und jeder für sich ganz persönlich beantworten und für sich selber Gewissheit erlangen. Damit möchte ich schließen für heute. Sage Amen.
Sie hörten soeben von Walter Mosimann den ersten Teil seines Predigtthemas »Der edle Ölbaum und seine Zweige«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!